Hi, habt ihr euch nach eurer Reise gut wieder in Freiburg eingelebt?
Also wir sind ja sehr, sehr langsam wieder zu Hause angekommen, dadurch, dass wir gelaufen sind. Und es war auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, da ja wieder weich zu landen sozusagen. Ist vielleicht ein blödes Wortspiel, landen. Wir sind ja extra nicht geflogen, aber wir sind gut wieder zu Hause angekommen und wir hatten vor allem gleich wieder eine Aufgabe, dadurch, dass wir dann schnell angefangen haben, unseren Film zu schneiden und damit dann ja auch unerwartet viel wieder auf Tour gegangen sind, ja, hatten wir irgendwie so einen fließenden Übergang zwischen Reise und Wiederankommen, der eigentlich immer noch andauert bis jetzt. Und von daher würde ich schon sagen, dass wir echt eigentlich es leicht hatten, wieder hier anzukommen.
Ja, wir sind auch damals nicht losgegangen, weil es uns zu Hause irgendwie nicht gefallen würde oder so. Wir haben uns schon auch wieder auf zu Hause gefreut. Also vor allen Dingen in den letzten Monaten. Da haben uns ja viele Leute auch schon unterwegs besucht, als wir noch gewandert sind, die letzten Kilometer. Und das hat dann, ja, da haben wir uns schon auch auf zu Hause gefreut und haben die Leute wiedergesehen. Und ja, war gut, nach Hause zu kommen.
Du hast gerade schon gesagt, dass ihr euch bewusst entschieden habt, nicht zu fliegen. Wieso kamst du zu der Entscheidung?
Also als wir überlegt haben, dass wir reisen wollen, saßen wir mal zu Hause vor dem Globus und haben überlegt, okay, wo wollen wir denn hin und wie wollen wir vor allem reisen? Und dann haben wir ziemlich schnell so gemerkt, ja, okay, man könnte die Welt, wenn man es drauf anlegt, innerhalb von etwa 2 Tagen im Flugzeug umrunden und haben uns dann die Frage gestellt, ja, wie lang geht es denn, wenn man eben ganz bewusst nicht fliegt und wenn man die Welt wirklich zu Fuß oder per Auto oder Bahn oder Bus ja, erfährt und wollten einfach sehen, wie groß die Welt doch sein kann. Und bestimmt hat auch so ein Stück weit so eine romantische Vorstellung da mitgeschwungen, einfach ja diesen Überlandweg zu schaffen und da irgendwie so eine ja, eine Weltumrundung hinzukriegen, ohne in ein Flugzeug zu steigen.
Ja, und im Nachhinein hat es sich auch echt bestätigt und war das einfach auch eine gute Idee, weil es war mindestens genauso interessant, was teilweise zwischen unseren Zwischenzielen lag, sozusagen. Also wir hatten uns ja am Anfang ein paar Länder gesetzt oder rausgesucht auf dem Globus, so die wir besuchen wollen. Und ja, zwischendrin war es mindestens genauso interessant, weil man da auch gesehen hat, was zwischen den Ländern liegt und was vor allen Dingen der Übergang ist dann vom einen Kulturkreis zum anderen, dass das eigentlich immer so ein langsamer Prozess ist, der immer Sinn macht und der eigentlich immer eine Verbindung, also es ist immer eine Verbindung zwischen den Gegenden, die so benachbart sind. Und das, ja, wenn man das so will, auf dem Weg nach Indien zum Beispiel, wird aus Deutschland halt ganz langsam Indien, wenn man so will. Weil, und das kriegt man, wenn man dem genug Zeit gibt. Also wir haben 10 Monate gebraucht von Freiburg nach Indien, dann kriegt man das langsam und gesund mit und ob das jetzt, sei das jetzt Essen, was sich langsam ändert, was dann auch nicht irgendwie kulturschockmäßig plötzlich sich verändert, sondern das ist auch ein fließender Übergang über die Länder hinweg, das sei das Gesichter oder Landschaften, Klima, das ist, man kommt mit, wenn man so ohne Flugzeug reist und das ist super angenehm und fühlt sich gesund an, ja.
Welche Schwierigkeiten hattet ihr bei dieser Art zu reisen zu meistern?
Also zum einen natürlich so die sprachlichen Barrieren. Da hatten wir das Glück, dass ich ein bisschen Russisch aus der Schule so mitgebracht habe und das uns gerade in der ganzen Ex-Sowjetunion schon viele Türen geöffnet hat. Aber wir sind da auch an unsere Grenzen gestoßen. Also gerade in China war es dann wirklich schwierig mit der Kommunikation. Da haben wir uns dann irgendwie von einer Freundin, die Chinesisch spricht, auf einem Zettel so übersetzen lassen, was wir sonst immer versuchen zu erklären. Also so das Grundlegende eben, wer wir sind, wo wir herkommen, was wir so machen. Genau, und sonst Schwierigkeiten. Fällt dir spontan was ein? Das war ja alles so
Also
vieles.
gerade in Bezug aufs Überlandreisen und auch das konsequente Überlandreisen, klar mussten wir natürlich auch immer gucken, dass wir nicht in geografische oder in bürokratische Sackgassen reinkommen. Also in Indien wären wir fast nicht mehr rausgekommen ohne Flugzeug sozusagen, weil da ziemlich viele Grenzen geschlossen sind und das eigentlich auch nicht so dazugehört, dass man da über Land reist, sondern da wird viel einfach auch ins Ausland dann geflogen und da mussten wir dann schon viel vororganisieren, waren auch vor vielen Botschaften und haben viele Anträge geschrieben und da auch viel Zeit mit Bürokratie verbracht. Aber auch da ist es, ja, darf man sowas natürlich nicht beklagen mit einem deutschen Reisepass, weil wir haben da ein wahnsinniges Privileg und Wir würden uns da nicht aufregen über ein paar Stunden oder manchmal ein paar Tage, wo man auf ein Visum warten muss, weil in anderen Kulturen bekommen die Leute für manche Länder gar kein Visum, egal wie lange sie warten. Und ja, es ist, da sind wir auch echt dankbar, dass wir sowas nutzen durften. Und ja, also da würden wir uns nicht drüber beklagen. Aber das war natürlich auch eine Aufgabe, also zu planen, wie man weitermacht und was man für Dokumente braucht und ja.
Die Hörerinnen und Hörer haben ja vielleicht euren Film noch nicht gesehen. Könnt ihr mal von der besonders schönen Begegnung von eurer Reise erzählen?
Also für uns stand auf der Reise immer im Vordergrund, besonders nah mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und dadurch, dass wir fast alles per Anhalter gereist sind, hat das irgendwie automatisch funktioniert, weil wir immer mittendrin im Alltag der Menschen saßen durch das Trampen. Und da gab es so viele schöne Begegnungen. Also wir saßen in 667 Autos insgesamt und da war wirklich nur eine Handvoll, waren Begegnungen, wo wir gesagt haben, so, okay, wir gucken mal, dass wir möglichst schnell wieder aus dem Auto rauskommen. Und der Rest waren sehr, sehr positive, schöne Begegnungen. Und dann haben wir auch durchs Couchsurfen viele Leute kennengelernt. Gerade im Iran waren wir da bei vielen jungen Leuten auch, die ein ganz, ganz großes Interesse irgendwie auch ja, an der Welt so außerhalb vom Iran haben und sich total freuen, wenn sie Besuch kriegen. Und ja, da sind wirklich enge Freundschaften entstanden. Zum Beispiel eine Freundschaft mit einem jungen Mann, der heißt Amir, bei dem wir ein paar Tage übernachtet haben, der damals an einem Wendepunkt in seinem Leben stand, weil er Neurologie im Iran studiert hatte und unbedingt sich weiterbilden wollte und im Iran dazu keine Möglichkeit mehr hatte und deswegen nach Tübingen in Deutschland kommen wollte sogar. Genau, und er hatte ein Stipendium hier von der Universität bekommen, aber dann wurde ihm das deutsche Visum verweigert aus irgendwelchen unergründlichen Gründen, also die keinem so wirklich schlüssig waren. Und genau, wir kamen gerade zu ihm nach Hause, da hatte er gerade dieses Schreiben von der deutschen Botschaft gekriegt und ja, war dann natürlich auch sehr traurig und geknickt und wir haben das so ein bisschen mitbegleitet und haben dann spontan zu ihm gesagt, ja komm, dann reist doch mit uns ein bisschen durch den Iran, weil er selbst den Iran eigentlich auch noch gar nicht gesehen hatte. Und genau, dann war er schlussendlich fast 2 Wochen mit uns unterwegs und ist auf dieser Reise einfach zu einem ganz engen Freund geworden. Und mittlerweile lebt der Armin mit in der Schweiz und hat dort an der Uni in einem Labor eine Arbeitsstelle gekriegt. Er konnte sich leider nicht wirklich weiterbilden, so wie er sich das vorgestellt hatte. Aber ja, immerhin kann er jetzt irgendwie in seinem Feld gut arbeiten. Und wir haben ihn jetzt auch schon ein paar Mal wieder getroffen. Er war auch bei unserer Filmpremiere in Freiburg dabei, als wir den Film zum ersten Mal gezeigt haben, so unter Freunden und Verwandten. Und ja, also das ist wirklich total schön mit ihm.
Ja, ich, also wir hatten viele Begegnungen auf der ganzen Reise und es sind auch viele davon im Film zu sehen. Es ist schwierig, da irgendwie eine rauszuheben. Was für mich mir langfristig in Erinnerung bleiben wird, sind auf jeden Fall die Begegnungen in Pakistan, weil in Pakistan die Leute doch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise dankbar waren, dass wir vorbeigekommen sind, weil es dort ganz wenig Tourismus hat und die Leute das wirklich sehr geschätzt haben, uns auch direkt gesagt, sich direkt bei uns bedankt haben, irgendwie, dass wir vorbeikommen, dass wir uns ein Bild machen vor Ort, wie es wirklich ist. Und nicht nur dem Glauben, was in den Medien und politisch quasi geschrieben wird, sondern dass wir einfach gucken, wie sie leben, was sie für einen Alltag haben. Und da haben sie uns total herzlich aufgenommen und stolz auch ihre Kultur gezeigt und ihre Gepflogenheiten und ihren Alltag. Eine Stelle fällt mir da ein, ja, die ist auch im Film. Also da sind wir in den Bergen gewandert im Nordpakistan und da kam uns ein Ziegenhirte entgegen. Und der hat früher, vor dem 11. September 2001, hat er als Touristenführer da oben gearbeitet. Da hat mal Pakistan auch eine rosige Zukunft vorausgesagt, weil es ist richtig aufgeblüht. Die haben wahnsinnig traumhafte Berge da oben, wahnsinnige Landschaft zum Wandern. Und aber eben beim 11. September 2001 ist da oben der Tourismus zusammengebrochen, weil Pakistan natürlich dann ein ziemlich schlimmes Image bekommen hat und der Tourismus von einem Tag ausgeblieben ist und der Ziegenhirte, der auf uns zukam, der hatte super gut Englisch gesprochen und genau hat uns dann erzählt, ja, dass er eben früher Touristenführer war, dass er jetzt wieder Ziegen in die Berge führt und war eigentlich, hat keine so gute Zeit, weil irgendwie ein Schneeleopard hatte noch 20 seiner Ziegen gerissen. Und trotzdem war er gut drauf und ausgeglichen und hat uns total respektvoll und offen ist er uns begegnet. Und ja, hat sehr ausgeglichen gewirkt für jemand, der viele Schicksalsschläge irgendwie erlitten hat. Und hat uns am Ende sogar noch zwei Steine geschenkt, zwei so Edelsteine, die er in den Bergen gefunden hat. Und ja, das war für mich schon ein sehr bewegender Moment, dass Leute, die so vom Schicksal gebeutelt sind und die eigentlich auch es nicht ganz einfach haben und auch wenig haben, dann doch noch irgendwie so offen fremden gegenüber sind und ja, dann sogar noch Geschenke machen. Also das war irgendwie eine wahnsinnige Geste, finde ich. Völlig selbstlos auch. Also der wollte da jetzt nicht mit uns irgendwie dann ins Gespräch kommen, damit er da irgendwie einen Guide machen kann oder so, sondern es war wirklich völlig ehrlich. Also hat sich's auch angefühlt, ja.
Ihr seid während eurer Reise Eltern geworden. Warum habt ihr euch Mexiko als Geburtsland von eurem Kind ausgesucht?
Als wir rausgefunden haben, dass wir ein Kind kriegen, waren wir gerade in Sibirien und wir haben dann einfach erstmal ziemlich pragmatisch versucht zu recherchieren, okay, wie können wir weiterreisen, vor allem wie können wir mit einem Kind den Pazifik überqueren und haben schnell rausgefunden, dass das mit einem Kleinkind ziemlich schwierig wird. Also Containerschiffe zum Beispiel nehmen keine Kinder unter 3 Jahren mit. Kreuzfahrten waren in der Saison und vor allem in der Region auch ziemlich rar. Also da haben wir auch nichts Bezahlbares gefunden. Und Segelschiffe sind eigentlich zwischen Ostasien und Zentralamerika oder USA fast gar nicht unterwegs. Genau, und dann war das einfach ja eine Frage so, okay, wir sind jetzt schwanger, also möglichst schnell noch, solange man es noch nicht sieht, dass wir ein Kind kriegen, auf ein Containerschiff kommen und dann rüber nach Zentralamerika, weil wir gesehen haben, dass die Schiffe, die für uns bezahlbar waren, eben entweder nach Mexiko, USA oder Kanada gegangen sind und Mexiko hat uns da einfach am meisten zugesagt, also aus den verschiedensten Aspekten, also das Klima hat uns natürlich zugesagt, dann ja, war uns natürlich auch klar, dass Mexiko wesentlich billiger ist als jetzt Kanada oder USA und von der Visasituation vor allem einfach viel unkomplizierter.
Und wir haben es nicht bereut, ja. Also wir waren ja dann, das hatten wir vorher natürlich auch nicht so geplant, aber Mexiko war das Land, in dem wir am längsten waren letztendlich, also fast ein Jahr im Abstand, also mit Abstand am längsten im Vergleich zu den anderen Ländern auch. Und ja, also haben wir nach wie vor eine sehr emotionale Verbindung. Ich vermisse das mexikanische Essen. Also versuchen es oft nachzukochen. Und nee, Mexiko ist schon, haben wir eine ganz starke Verbindung. Also unabhängig auch von Bruno, von unserem Sohn.
Wie hat sich dann die Reise verändert, als der Bruno da war?
Also erstmal wussten wir, okay, wir reisen trotz Kind weiter. Uns war aber auch bewusst, dass es sich sehr verändern wird. Und so war es dann auch. Als wir in Mexiko ankamen, haben wir uns ziemlich schnell nach einem fahrbaren Zuhause sozusagen umgeschaut und haben uns dann einen alten VW-Bus gekauft, haben uns den so ein bisschen eingerichtet. Also ich hatte so ganz stark diesen Nestbau auch Trieb und musste mir auf jeden Fall so ein kleines Zuhause schaffen. Und dann die ersten 2 Monate, nachdem Bruno auf der Welt war, haben wir uns aber auch eine kleine Wohnung gemietet. Und ja, dass wir einfach so diese erste Zeit mit Kind dann auch ja wirklich so einen festen Ort haben, wo wir das irgendwie alles mal so beschnuppern können als junge Familie. Und dann danach sind wir mit dem Bus durch Zentralamerika gefahren, waren dann insgesamt noch ein Jahr unterwegs und verändert im Bezug auf davor hat sich vor allem, dass wir durch das im Bus reisen nicht mehr so eng mit den Leuten in Kontakt kamen als davor oder wie davor. Und ja, wir waren einfach sehr viel mehr auf uns selbst konzentriert, sind viel langsamer gereist, haben aber eigentlich einfach so die Zeit zu dritt genossen, also diesen Luxus auch, dass wir das hatten, dass wir beide 24 Stunden für unser Kind da sein konnten. Also wir wussten, wenn wir nach Hause gehen, dann hätten wir das nicht und deswegen haben wir uns dieses Jahr auch echt nochmal ganz intensiv und bewusst genommen, zu sagen, okay, jetzt sind wir nur Familie.
Wie kam es dazu, dass ihr einen Film gemacht habt?
Also Ich bin davor Kameramann gewesen, für den SWR unter anderem. Gwen hat auch schon viel in Richtung Film gemacht während ihrer Schulzeit und wollte eigentlich auch Regie studieren. Und dann war für uns klar, dass wir eine Kamera mitnehmen. Eigentlich war die Idee, dass wir, also um eine Kamera mitzunehmen, um einen Film zu machen, weil das auch so ein bisschen darauf hinausgelaufen ist, dass das auch so ein bisschen unsere Art ist zu verarbeiten. Also wir waren jetzt beide nicht so die Schreiberlinge irgendwie unterwegs und ja, mir ist es auf anderen Reisen immer schon so ganz gut gelungen, für mich selber auch mit Video oder halt mit der Kamera die Reise am Ende so zusammenzufassen und einen Film zu machen. Und das sollte für diese Reise auch wieder so sein. Allerdings hatten wir das eher so für Freunde und Verwandte geplant und natürlich ein bisschen geliebäugelt, dass der vielleicht auch mal im einen oder anderen Kino läuft, vielleicht in Baden-Württemberg oder in der Nähe von Freiburg zumindest. Genau. Aber während der Reise haben wir schon kleine Videos gemacht, die Badische Zeitung in Freiburg veröffentlicht hat, und die haben schon ziemlich viel, haben wir schönes Feedback bekommen von den Leuten, die immer wieder gesagt haben, ja, wir warten auf die nächste Geschichte, und die uns da auch sehr motiviert haben, danach einen großen Film zu machen. Und dann haben wir schon gespürt, okay, es ist doch viel Interesse da, und genau, dann ist der Film irgendwie, den haben wir dann gemacht in den Monaten, als wir zu Hause waren, relativ bald angefangen. Wir haben auch noch ein Buch gemacht, weil nicht alles in den Film reingepasst hat. Wir haben auch noch ein dickes Buch geschrieben und gestaltet, und ja, genau. Und ja, war schön, das nochmal zu verarbeiten und sich die Zeit zu nehmen, um zu gucken, was da in 3,5 Jahren passiert ist, um das auch so ein bisschen auf den Nenner zu bringen. Nicht nur für uns, auch für andere Leute. Und ja, war eine schöne Zeit.
Genau, und dann haben wir den Film im Friedrichsbau in Freiburg, das ist so das große Arthouse-Kino dort. Ja, da haben wir die gefragt, ob sie nicht Lust hätten, den 3, 4 Mal zu zeigen. Und die waren dann auch gleich begeistert wegen dieser Resonanz, die schon von der Zeitung kam, und haben das gesagt, dass sie das machen. Und dann waren diese Vorstellungen ziemlich schnell ausverkauft. Und auch da die Resonanz wieder sehr schön. Und dann hat der Friedrichsbau gesagt, okay, sie zeigen ihn einmal täglich. Und in der nächsten Woche haben sie gesagt, okay, der Ansturm ist so groß, wir zeigen ihn zweimal täglich. Und so ging es weiter, bis er zeitweise für 3, 4 Wochen sogar viermal täglich in dem einen Kino lief. Ja, und mittlerweile ist es der erfolgreichste Film, der jemals in diesem Kino lief. Und das hätten wir wirklich niemals gedacht, als wir im Schnitt saßen oder sogar noch auf Reise waren. Also ist auch für uns die Wahnsinnsüberraschung, und wir freuen uns natürlich total, dass so viele Leute begeistert und dass wir auch ja so viel so schönes Feedback kriegen, dass die Leute immer sagen, sie sind einfach sehr berührt und es tut so gut, einfach mal was Schönes aus der Welt zu sehen und nicht immer nur also die schlimmen Nachrichten, die wir sonst tagtäglich leider immer ja zu sehen kriegen.
Ja, und mit dem Erfolg in Freiburg, das hatte sich dann auch rumgesprochen. Die haben das natürlich dann irgendwie, die Kinobesitzer haben das dann stolz weitererzählt, ihren Kollegen in ganz Deutschland. Und dann kamen plötzlich aus ganz Deutschland Anfragen von Kinos und am liebsten, dass wir halt persönlich vorbeikommen. Dann haben wir uns einen Wohnwagen organisiert und sind dann mit Bruno zusammen mit unserem Sohn 2 Monate durch Deutschland getourt, von Stadt zu Stadt, haben immer den Film gezeigt und sind dann wieder weitergezogen. Und das war wahnsinnig schön, weil wir dann auch irgendwie gesehen haben, dass die Geschichte dann auch außerhalb von Freiburg, also unserem auch ohne Heimvorteil sozusagen, funktioniert. Und eben wie Gwen gerade schon gesagt hat, also das ist einfach schön, was die Leute sagen, weil da geht es jetzt irgendwie gar nicht so um uns und dass sie uns so auf die Schulter klopfen, sondern es geht darum, dass sie eher das so schön finden, dass man so viele Begegnungen sieht und so viele Gesichter und so viele positive Signale aus der Welt sieht, die sie natürlich durch uns erleben, weil wir haben den Film natürlich sehr subjektiv gemacht. Was anderes konnten wir gar nicht und wollten wir auch gar nicht. Und ja, das ist natürlich ein schönes Feedback und bestärkt uns, dass wir da letztendlich dann doch nochmal so viel Arbeit reingesteckt haben in den vielen Monaten, in denen wir geschnitten haben.
Vor allem ist es auch einfach schön zu sehen, weil wir sind ja nicht mit Drehbuch losgegangen oder eben dem Plan daraus, jetzt einen großen Film zu machen, sondern es hat sich irgendwie selbst entwickelt. Und ich habe auch oft ge das Gefühl, dass diese Reise oder letztendlich die Welt diesen Film eigentlich selbst gemacht hat. Und eben, dass wir da ganz viel von dem Lob, was wir momentan für den Film kriegen, eigentlich einfach ja, irgendwie rausschicken können. Und an die ganzen Leute, die da auch irgendwie mitgewirkt haben an dem Film. Und ja, dass es deswegen für uns auch immer wieder einfach schön zu sehen ist, dass das so viele Leute begeistert.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie viel habt ihr dann für den Film gedreht sozusagen und wie viel habt ihr zufällig gedreht? Und ja, es kam dann, hat dann halt gut gepasst so.
Wir hatten den Luxus, dass wir halt Zeit hatten. Also wir haben zum Beispiel am Anfang gar nicht so viel gedreht die ersten Wochen, weil wir so auch mit Reisen beschäftigt waren, weil wir so aufgeregt waren, weil wir so, ja, da waren wir einfach Reisende irgendwie. Und das hat sich dann so ein bisschen geändert, aber auch nicht so wahnsinnig viel. Also wir haben immer ab und an mal was aufgenommen, wo wir uns das Gefühl hatten, das ist eine schöne Geschichte, die man irgendwie auch weitererzählen sollte. Und aber wir haben das, die Reise oder der Film hat nie die Reise gelenkt. Also es war nicht so, dass der Film im Vordergrund stand. Ganz im Gegenteil, im Vordergrund stand die Reise und der Film sollte so Beiwerk werden. Der sollte das dokumentieren, was eher zufällig passiert und nicht inszenieren, schon gar nicht irgendwie Sachen stellen oder so. Wenn wir das Gefühl hatten, es passiert was Interessantes und wir gleichzeitig auch die Zeit hatten, das aufzunehmen, dann haben wir das so gemacht. Also wenn man 2 Tage irgendwie mit einer Familie zusammen verbringt oder auch 10 Stunden mit jemandem im Auto sitzt, dann reichen manchmal ja 10 Minuten Kamerazeit oder 20 Minuten Kamerazeit, um die ganze, um das Gefühl für die Leute zusammenzufassen, und die restlichen 9 Stunden ist man dann Reisender. Also man schlüpft so manchmal aus dieser reisenden Rolle raus, dokumentiert es schnell, was man da gerade erlebt hat, und geht dann wieder zurück in den Reisemodus. Und es funktioniert ganz gut, wenn man Zeit hat und wenn man die Erfahrung hat, und die hatten wir dann spätestens im Laufe der Reise, dass man einfach nicht zu viel macht auch, dass man nicht nur sammelt, 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 sondern dass man irgendwie sagt, ey, coole Geschichte, mache ich ein paar Bilder, schreibe ich mir ein paar Sachen auf, ja, frag die Leute ein paar Sachen, und dann sind wir auch wieder Reisende so. Und dann, das reicht am Schluss, weil man hat so viel in 3,5 Jahren, wir hatten eh viel, viel, viel zu viel, was ja gar nicht alles in den Film reingepasst hat. Und ja, wenn man nicht inszeniert, bleiben die Szenen auch authentisch. Und das war uns auch super wichtig, dass eben nichts gestellt ist oder wir nicht nach was suchen, was wir unbedingt drehen wollen, sondern dass das eher auf uns zukommt und wir es dann einfach aufnehmen.
Ja, ganz selten haben wir mal abends irgendwie so im Zelt versucht, so die Stimmung, die gerade irgendwie in einer bestimmten Kultur oder so für uns spürbar war, das irgendwie so zusammenzufassen und zu überlegen, wie könnte man das filmisch umsetzen. Und dann haben wir manchmal an manchen Stellen ja so kleine Kniffs in den Film eingebaut. Also zum Beispiel verkleiden wir uns mal mit so einem Schnips, als wir nach Pakistan gehen oder so. Also da haben wir uns schon manchmal so ein bisschen Gedanken gemacht, wie man Sachen einfach gut umsetzen kann, um zu zeigen, wie wir uns gerade fühlen. Aber eben die Situation mit den Menschen, die Begegnungen, die sind alle genauso, wie wir sie erlebt haben. Und ja, das hat uns die Reise über begleitet, dass wir das auch immer aufgenommen haben. Aber wie Patrick auch gesagt hat, wir haben lang nicht alles aufgenommen, was wir erlebt haben. Also manchmal war es auch einfach so, dass wir gemerkt haben, okay, wenn wir jetzt die Kamera auspacken, würde das die Situation kaputt machen oder die Leute total verunsichern. Oder andersrum, die Leute drehen dann total auf und machen irgendwie hier irgendwelche lustigen Sachen vor der Kamera, was natürlich auch nicht der Sinn der Sache war.
Die Resonanz auf den Film ist ja nicht nur in den Kinos, sondern zum Beispiel auch auf eurer Homepage total gut. Ich habe in eurem Gästebuch gelesen, die Leute wünschen sich eine Fortsetzung von dem Film. Hättet ihr genug Material und hättet ihr auch Bock, eine Fortsetzung zu drehen?
Also wir haben wirklich viel Sachen gesammelt. Wir haben noch ein Buch gemacht, also das war auch viel Arbeit. Und sind jetzt dann dran, einen Vortrag zu machen. Weil eben auch noch viel Material da ist. Und ich glaube, der Vortrag wird jetzt auch noch mal ein paar Monate gehen, bis wir den gestaltet haben. Und mit dem werden wir dann ab Januar nächstes Jahr auch ein bisschen auf Tour gehen. Und dann langfristig, also das Fernsehen hat man irgendwie angefragt, aber wir reden jetzt lange schon auch irgendwie über die Reise, und die beschäftigt uns ja jetzt über die Reise, über die geografische Reise hinweg hinaus auch schon eine Weile. Und ja, mal gucken, wie das weitergeht. Also ich glaube, das kann man genauso wenig vorhersagen, wie man die Reise während der Reise nicht wirklich vorhersagen konnte. Dann muss man einfach gucken, wie das weitergeht. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, und es motiviert auch, wenn es den Leuten gefällt und sie ja da gerne dabei sind.
Ja, also ich glaube, momentan planen wir keine Fortsetzung oder irgendwie sowas, auch keine zweite Reise mit einem zweiten Film oder so, Weil ich glaube, dann würde auch so ein bisschen die Magie von diesem ersten Film auch verloren gehen, die ja eben genau darin besteht, dass eben das nicht geplant war und dass das so völlig irgendwie so aus dem Zufall heraus auch irgendwie entstanden ist und dass das so dadurch wahrscheinlich auch besonders authentisch und nah wirkt. Und ja, ich glaube, das wäre mit einem zweiten Film wahrscheinlich schwierig, das nochmal genau so hinzukriegen.
Wenn ihr alles, was ihr jetzt nach der Reise wisst, vorher schon gewusst hättet, was hättet ihr dann anders gemacht?
Ja, ich glaube, das kann man nicht beantworten, weil es war schön, dass wir das alles nicht wussten, was wir jetzt wissen, was wir jetzt wissen, genau.
Also gerade in Bezug auf den Film, glaube ich, war es gut, dass wir nicht wussten, dass das echt so erfolgreich wird und dass es so viele Leute auch mal schauen würden. Dann hätten wir uns bestimmt an manchen Stellen viel mehr Gedanken gemacht. Und also ich erinnere mich an ein Zitat von Moby, von einem Musiker, den ich sehr gut finde oder den wir sehr gut finden, der mal gesagt hat, er schreibt seine Musik nur für Freunde und Familie. Und ich glaube, das bringt einfach eine ganz eigene Authentizität mit sich. Und von daher würde ich sagen, war es gut, dass wir nicht wussten, dass dieser Film nicht nur für Freunde und Familie ist, sondern dass wir es eben in der Intuition gemacht haben, das für unsere Leute so zu verarbeiten.
Ja, und auch nur jetzt für die Reise. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir vorher nicht wussten, ob das klappen wird oder nicht, weil das ja auch irgendwie für uns eine gewisse Spannung hatte und auch irgendwie was Unvorhersehbares. Jetzt mit der Erfahrung, dass man sowas machen kann, irgendwie um die Welt zu gehen, ohne zu fliegen, ist es jetzt nicht so, dass es langweilig wäre oder so ganz und gar nicht, aber es ist irgendwie, ja, es hat nochmal einen anderen Charakter, wie wenn man einfach loszieht und nicht weiß, was einen erwartet. Und das hat diese Reise schon auch getragen, dass wir eben uns vorher auch nicht viel mit den Ländern teilweise beschäftigt haben, sondern dass wir uns wirklich da so reintreiben lassen haben. Und wenn man jetzt nochmal losgehen würde, hätte man ja die Erfahrung von der ersten Reise. Und ich glaube, das wird, ja, ich weiß nicht, das wird das vielleicht irgendwie professioneller machen oder so. Und das würde ich gar nicht wollen an der Stelle. Also, aber ja, genau, mal sehen. Es gibt jetzt ja auch gerade als Familie dann nochmal andere Reiseherausforderungen. Also es wäre allein deswegen ja schon nicht mehr ganz anders, weil wir nicht zu zweit starten würden jetzt, sondern zu dritt. Und ja, das ist natürlich was anderes.